Hallo und herzlich willkommen zum Bagdad Software Podcast. Heute ist Dienstag, der 14. Dezember 2010 und ihr hört die 29. und gleichzeitig letzte Folge des Jahres 2010. Am Mikrofon, wie immer, Christoph Hofmann, a.k.a. Sicarius. Was waren das noch Zeiten, als man die GameStar noch extra wegen dem Simulationstest eines McSchneller oder die PC Action wegen Leserbriefhongel Harald gekauft hat? Aber heute, egal ob in der IGM, der GameStar oder auf gamersglobal.de, die Artikel der alten Hasen poppen eigentlich überall auf. Und auch die aktuelle Generation der Spielejournalisten findet nur noch selten einen festen Platz in einer Redaktion. Jede Ausgabe wird gefüllt von jemand anders, der gestaltet. Freiberufliche Mitarbeit, das ist das Stichwort der Stunde. Nicht nur in der Spielebranche. Doch ist dieser Trend wirklich dauerhaft gut? Kann ein Neusteiger überhaupt als Freiberufler überleben? Und geht dadurch nicht wertvolle Erfahrung verloren? Wie kam es überhaupt zu diesem Trend? Um diese und viele weitere Fragen geht es heute. Als Experte zu diesem Thema darf ich mich im virtuellen Studio Harald Frenkel begrüßen. Hallo Harald.
Hallo, ich stelle mich kurz vor, ich bin Harald Frenkel, war 11,5 Jahre bei der PC Action und verdinge mich jetzt als freier Autor für verschiedene Medien.
Nun aber genug der Einleitung, lass uns einfach loslegen.
Genau, machen wir es doch so.
Harald, nach 11 Jahren PC Action, die überraschende Kündigung, das war doch ein ziemlich harter Moment, oder?
Naja, also es war schon überraschend. Andererseits sind auch vorher schon Stellen abgebaut worden. Nur dass es halt von jetzt auf gleich kam, war natürlich sehr überraschend. Also es wurde ja also nicht mit mir gesprochen vorher oder sowas. Deswegen kam es dann schon überraschend letztendlich.
Also es gab erste Anzeichen, aber so richtig realisiert hat man es quasi nicht, dass es doch kommen könnte.
Na gut, ich meine, wir wissen alle, dass die Zeitschriften alle an Auflage verlieren, seit Jahren mittlerweile. Ja. Das war bei Computec nicht anders. Und es sind im Laufe der Zeit halt auch etliche Leute bei Computec schon gegangen worden oder auch freiwillig gegangen. Und es ging halt auch letztendlich um den Sparkurs und den hat eben ein neuer Leiter des Verlags durchziehen müssen. Und da bin ich dann auf die Abschussliste geraten, zusammen mit dem Kollegen Joachim Hesse.
Ja, sehr schade. Daraufhin habe ich auch mein Abo gekündigt, nur um das hier nochmal solidarisch an alle Leser zu verkünden.
Ich muss vielleicht dazu sagen, das war damals natürlich eine harte Angelegenheit. Ich muss aber auch ganz klar sagen, dass ich kein Problem habe mit Computec, weil der Mann, der das letztendlich damals entschieden hat, den gibt's mittlerweile dort nicht. Ich habe auch nach wie vor gute Kontakte zu Computec und mache auch seit einigen Monaten wieder was für die. Also ich bin da keinem ja böse, die da dort sind. Und insofern besteht da kein Problem. Das wäre vielleicht ganz wichtig zu erwähnen.
Kein Problem. Wie du dann draußen warst, ich meine, du wirst wahrscheinlich schon Übergangszeit gehabt haben, oder? Also du bist nicht sofort ohne Gehalt gewesen.
Nee, also letztendlich lässt sich die Geschichte zum Beispiel auch im PC Action Forum nachlesen. Da gibt's irgendwie so einen Gedenkthread. Es war halt wirklich so, dass wir von heute auf morgen im wahrsten Sinne des Wortes vor die Tür gesetzt wurden im Auftrag dieses Herrn, dessen Namen ich jetzt mal nicht nenne. Und wir waren sofort freigestellt, also wir durften auch nicht mehr arbeiten. Und dann hatte ich quasi 3 Monate frei und wurde in dieser Zeit noch bezahlt.
Kündigungsfrist sei Dank.
Genau, Kündigungsfrist, genau. So, und dann lief es letztlich halt, wie es immer so läuft, über Gericht und über eine Abfindung.
In den 3 Monaten hast du da sofort den Entschluss gefasst gehabt, freiberuflich ab sofort zu arbeiten oder hast du dich doch schon geschaut, irgendwo in andere Redaktion unterzukommen?
Ich habe mich umgehört, aber es ist einfach wirklich so, zum einen die Zeitschriften stellen einfach so gut wie keine festen Leute ein. Weil logischerweise die Auflagen weggebrochen sind, würde ich das eben auch nicht machen. Ist irgendwo verständlich, weil die Verlage ja, wenn sie einen Festangestellten haben, ja nicht nur das reine Gehalt bezahlen, sondern die ganzen Sozialabgaben. Also man muss das im Prinzip ja doppelt rechnen. Und das ist auch der Grund, warum viele jetzt immer mehr mit Freien arbeiten, weil es einfach preisgünstiger ist. Deswegen habe ich mich schon umgehört. Es gab vereinzelt ja so 2 theoretische Möglichkeiten, wo ich eben auch hätte weit wegziehen müssen und dann eben auch ein Gehalt bekommen hätte, was einfach nicht diskutabel gewesen wäre. Und es blieb mir eigentlich letztendlich gar nichts anderes übrig, als mich selbstständig zu machen. Und deswegen ist die Entscheidung auch relativ schnell gefallen. Ja, also ich durfte nur in den 3 Monaten nichts machen. Das war ein bisschen komisch, aber auch ganz nett, mal 3 Monate nichts tun zu müssen.
Da hast du aber im Prinzip jetzt schon das Problem der ganzen Sache angesprochen. Die Verlage wollen sparen, also machen sie keine feste Redaktion mehr. Das heißt, freiberuflich ist die Zukunft. Andererseits, klar, du mit deinen 11 Jahren PC Action, du hast erstens ein riesiges Netzwerk und hast vor allem die ganze Erfahrung schon. Aber wenn jetzt ein Neuer kommt, der wird Praktikum, vielleicht ein Volontariat, ein Jahr durchgelutscht und dann ausgespuckt, wenn man es extrem ausdrücken will. Und dann muss er sehen, wie er sich zurechtfindet.
Das Thema ist recht vielschichtig. Also der Punkt ist halt der, letztendlich wurden der Kollege Hesse und ich natürlich gegangen, weil wir so lange Jahre Erfahrung haben und damit natürlich auch ein entsprechendes Gehalt bekommen haben. Ein angemessenes Gehalt, was auch eigentlich im Prinzip jeder nachlesen kann, wenn er sich im Internet mal die Tarifverträge für Zeitungen und Zeitschriften anschaut, die Gehaltstarifverträge. Da steht eigentlich immer genau drin, nach wie vielen Jahren man wie viel verdient. Computec war nie in diesem Verlegerverband, das heißt, die waren nicht an diese Gelder gebunden, aber letztendlich war das ursprünglich vor 10 Jahren war das auch in etwa so eine grobe Maßzahl, was man als Redakteur verdient hat, je nachdem, welche Berufserfahrung man hat, in wie vielen Jahren so. Und jetzt mittlerweile ist es halt einfach so, dass man sich die Arbeitskräfte, man braucht ein paar feste Redakteure, weil ein Redakteur ist ja was anderes als ein Journalist. Ein Redakteur muss ja viele Texte redigieren, der muss ja dafür sorgen, dass das Heft in Druck geht und so weiter und so fort. Also du hast ja viel Telefonarbeit und viel Korrigierarbeit und so weiter und so fort. Während ein Journalist einfach nur einen Auftrag gibt, den gibt er ab. Und das Korrigieren und so weiter übernimmt dann wieder die Redaktion. So, und wenn da jetzt eben ein paar Redakteure drin sind, die eben die ganz lange Jahre Erfahrung nicht haben, dann machen die ihren Job sicher auch. Aber die sind halt relativ günstig. So, und leitende Kräfte, ich war ja damals leitender Redakteur und der Jo war stellvertretender Chefredakteur, die sind natürlich entsprechend teurer. So, und dann muss man sich überlegen, vom Verlag aus lohnt sich das oder nicht. Gut. Und der Mann, der da damals da war, hat gesagt, wahrscheinlich, das lohnt sich nicht. Gut, ob die Entscheidung jetzt richtig war, das kann ich nicht sagen. Ich denke nicht. Ich denke, die Qualität hat gelitten bei den Zeitschriften, gerade jetzt auch bei der PC Action. Aber es ist einfach ein Rechenbeispiel. Ja, wie viel Leser verliert man? Und insofern muss man das ja, kann man es auch nachvollziehen. Kann ich es auch nachvollziehen, ganz klar.
Ja, aber ist das nicht ein Teufelskreis? Die Qualität leidet darunter und es kommt auch nichts mehr nach, weil eben die Ausbildung fehlt in der festen Redaktion. Ich meine, wenn jeder nur noch sein Brot mit 20 Artikel am Tag, übertrieben gesagt, verdienen muss. Klar, dass er denn nicht mehr so die großen Recherchen machen kann oder sich so stark einem Spiel widmen kann. Vom Sprachlichen mal ganz abgesehen.
Ja, das Problem ist halt auf der anderen Seite, es gibt online nun mal alles kostenlos, also für die Leser kostenlos. Und wenn du da mit einer Zeitschrift konkurrieren willst, die halt nicht so aktuell sein kann, dann wird's schwierig. Das heißt, du musst eigentlich irgendwie bessere Qualität abliefern. Es ist schon ein Teufelskreis und ich muss auch sagen, in den meisten Fällen, das betrifft jetzt nicht nur Computec, sondern auch andere Magazine, wenn da eben weniger erfahrene Leute da sind, dann sinkt die Qualität. Das sehe ich schon auch so. Andererseits muss man ganz ehrlich auch sagen, dass es Zeitschriften gibt, wo die Qualität sehr hoch ist. Wo aber die Zahlen trotzdem nicht besonders gut sind, beziehungsweise eben auch diese Zeitschriften viel verloren haben. Also die GameStar beispielsweise, weil ich für die ab und zu auch was mache, die macht natürlich was ganz anderes als die PC Action. Die macht das Ganze sehr ernst, bereitet die das auf. Ich weiß halt einfach, weil ich sehr viel mit dem stellvertretenden Chefredakteur zu tun habe, dass der Christian Schmidt, dass das wirklich ein sehr, sehr guter Mann ist. Und dass der die Texte von allen freien Mitarbeitern und Redakteuren bearbeitet und da ist die Qualität also wirklich gesichert. Es gibt auch, aber gibt es trotzdem Leute, die GameStar beschimpfen und so weiter. Das kann man im Forum überall nachlesen, ganz schlimm zum Teil. Die Qualität, die abliefern, ist schon sehr gut, journalistisch gesehen. Aber trotzdem gehen die Zahlen runter. Es ist einfach ja eine Zeiterscheinung, weil online alles kostenlos ist. Und das ist dann wiederum das andere Problem. Ich würde auch gerne online irgendwo arbeiten, aber die können halt nicht bezahlen entsprechend. Ja.
Da fehlen die Werbeeinnahmen und die Leser im Prinzip.
Naja, da fehlen eigentlich die Abo-Einnahmen, weil die ihr Produkt ja nicht verkaufen. Werbung bekommen sie ja schon. Das ist ja das Einzige, wodurch sie sich finanzieren, durch Werbung.
Ja, was die Firmen für Werbung bezahlen, ist dann doch in eher niedrigen Bereichen im Vergleich zu einer Printanzeige.
Es entgehen auf jeden Fall den Online-Magazin die Erlöse, die halt Zeitschriften am Kiosk, trotz allem. Das fehlt ja. Ja.
Ja.
Das heißt, allein dadurch ist schon weniger Geld da. Und du hast recht, ich kenne die Zahlen nicht, was man bezahlt für Anzeigen online und so weiter und so fort, aber das wird mit Sicherheit eben auch nicht so dolle hoch sein. Und das ist eben der Punkt. Die Zeitschriften, die zahlen jetzt für freie Mitarbeiter noch relativ gut. die Online-Magazine, denen fehlt es immer irgendwie noch. Und ja, jetzt muss man halt mal schauen als Freier, dass man in der Zeit, wo das jetzt noch so ist, irgendwie ein bisschen über die Runden kommt. Und wenn online dann einigermaßen so läuft, dass man da halt auch wirklich mal Geld mit verdienen kann, dann hoffe ich, dass es auch mal besser wird wieder.
Hoffen wir alle. Gehen wir nochmal die Situation durch. Neueinsteiger kommt in die Branche. Sagen wir, er hat schon mit Zeitung ein bisschen Erfahrung gesammelt, kriegt jetzt ein Volontariat bei einer Zeitschrift, allerdings nicht mehr mit Übernahmen. Das heißt, er fliegt vermutlich dann in die freiberufliche Tätigkeit hinein. Wie würdest du so jemanden raten, dann quasi vorzugehen? Er hat jetzt das Netzwerk in einem Jahr ein riesiges Netzwerk aufbauen, das ist faktisch unmöglich. Also er hat wahrscheinlich nur seine Kontakte bei der jeweiligen Zeitschrift ein bisschen und das war's dann ziemlich.
Also ich würde aktuell wirklich keinem empfehlen, als Neueinsteiger in die Branche zu gehen. Kann ich also ganz klar ablehnen. Also muss ich sagen, weil ich habe wirklich zu kämpfen, dass ich leben kann. Ich kann von meinen Honoraren leben. Das ist aber begründet aus der Zeit von 11 bis 12 Jahren, dass ich bekannt bin. Ich habe auch eine Ausbildung bei einer Tageszeitung gemacht. Ich war also auch, ursprünglich komme ich aus dem Tageszeitungsgeschäft, habe mein Volontariat auch bei einer Tageszeitung gemacht. Und mit dem Hintergrund, wirklich eine solide Ausbildung zu haben und dann 11 bis 12 Jahre einen Namen in der Spielebranche mir gemacht zu haben, komme ich über die Runden. Jemand, der neu ist, wenn er nicht wirklich überdurchschnittlich begabt ist, wird er keine Chance haben, davon leben zu können. Das ist völlig unmöglich. Da würde ich wirklich nur empfehlen, wenn man da Spaß dran hat an der Arbeit, das hobbymäßig nebenbei zu machen. Ja, und sich nicht diesem Traum hinzugeben, da Spielejournalist zu werden. Würde ich nicht empfehlen momentan.
Wo wir wieder im Grundproblem sind, am Schluss fehlen doch dann die Leute.
Es gibt mittlerweile sehr viele langjährig erfahrene Leute auf dem Markt und logischerweise bedienen sich die Verlage dann dieser Leute zuerst. Deswegen ist es auch so schwierig für einen Neueinsteiger da reinzukommen. Es ist einfach momentan so, dass du nicht davon leben kannst, wenn du nicht irgendwie einen Namen hast und halt nicht irgendwie die entsprechende Ausbildung. Das ist halt momentan, halte ich für ein Gerücht, dass das funktioniert. Und es gibt noch einen weiteren Nachteil, wenn du eben bei einer Spielezeitschrift ein Volontariat machst und dann nach 2 Jahren oder so wieder am Anfang stehst und nicht weißt, wo du hingehen sollst, zu einer ernstzunehmenden, in Anführungsstrichen, im Medium zu kommen, das halte ich auch fast für ausgeschlossen. Gerade weil Zeitschriften in anderen Bereichen oder auch bei Tageszeitungen mittlerweile fast nur noch Leute mit Studium genommen werden. Und du in deinem Lebenslauf dann hast, ich habe 2 Jahre Spielezeitschrift gemacht und wir wissen alle, dass Spiele in der Gesellschaft noch nicht so sonderlich anerkannt sind und genauso ist es auch wahrscheinlich, wenn du dann zu einer Tageszeitung gehst und sagst, ja, ich habe aber Crysis 2 getestet, ich bin der King. Ja? Das wird nicht funktionieren, ja? Das wird die überhaupt nicht interessieren. Insofern ist es echt schwierig. Also ich würde wirklich momentan mir da diesen Traum irgendwie streichen und es als Hobby machen. Hat auch einen weiteren Vorteil, weil man mag es nicht glauben, wenn man es beruflich macht, ist es echt anstrengend. Ja? Ist nämlich nicht nur Spaß und lustig spielen.
Ja, da hat man am Schluss keine Lust mehr zum Spielen teilweise.
Das ist der geringste Anteil, das Spielen. Das muss man auch mal ganz klar sagen.
Ja, da haben wir im Prinzip jetzt schon den ganzen Podcast abgearbeitet, ne? Weil die Feststellung ist im Prinzip, der Branche geht es schlecht, deswegen geht es den Angestellten schlecht. Und es wird nur noch momentan von dem gegraben, was wir die letzten 20 Jahre quasi geschaffen haben. Eben Leuten Harald, Jörg, Joachim und Co.
Ja gut, ich meine, wir sehen ja auch auf Gamers Global, was sich für Leute da umtun zum Teil. Ne? Also ich habe jetzt erst die Kolumne, die WoW-Kolumne vom Knut gelesen und dann haben wir den Heinrich, der macht es ja nur noch nebenbei, der ist ja auch anderweitig aktiv, schon auch mit Spielen. Und wen haben wir denn noch? Ach Gott, allein auf Gamers Global treffen sich ja die ganzen Leute, wie der Kollege Schnelle ist ja auch da. Ich glaube nicht, dass die alle Reichtümer verdienen. Gut, vielleicht mache ich irgendwas falsch, kann natürlich sein. Ja. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt nicht irgendwie davon leben kann, wie gesagt. Ich darf auch nicht klagen und ich mache es auch bewusst so, dass ich nicht irgendwie in den ernsten Bereich zurückgehe, weil ich natürlich schon das machen möchte, was mir Spaß macht. Das ist mir der Spaß einfach lieber und wichtiger als die Kohle dann letztendlich.
Wie könnte man das Problem angehen? Oder liegt es wirklich nur einfach daran, dass die Online-Magazine noch nicht das Geld verdienen und dass das ganze Grundproblem ist?
Ich denke, dass ich das Problem ist schon mit den Online-Magazinen, also es gibt ja auch immer wieder Versuche, Online-Seiten zu finanzieren durch kostenpflichtige Abos und so weiter und so fort. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das ernsthaft funktionieren wird auf Dauer. Man kann einen geringen Anteil durch irgendwelche Abos ziehen, aber es ist einfach das Grundproblem, du kriegst das irgendwo anders kostenlos und dann werden die Leute halt dorthin gehen. Das ist halt manchmal wirklich hart, aber es ist wirklich so, da zählt Qualität manchmal auch gar nichts. Ja, man kann sich, wenn jetzt nehmen wir mal an, es schreibt ein Mensch, der sich gut mit Spielen auskennt, der wirklich ein breites Wissen hat und so weiter, und der schreibt einen Artikel oder einen Test, der muss ja nicht mal richtig der deutschen Sprache mächtig sein letztendlich. Es reicht ja, wenn gewisse Infos da drin verpackt sind. Und ich muss halt leider auch feststellen, dass ich glaube, dass das Internet auch die Sprache wirklich ein bisschen behindert, sage ich mal. Ich kenne ja keinen Vergleich zu früher, aber wenn ich manchmal zum Beispiel Leute sehe, die mir mal eine E-Mail schreiben, ich möchte gerne Spieleredakteur werden, was muss ich denn da machen? Ich bin der Dingsbums, bin so und so alt und habe das und das und das gemacht. Dann sind allein diese E-Mails ja so dermaßen mit Fehlern gespickt, wo ich mich frage, wo nehmen die überhaupt das Selbstbewusstsein her, in diesen Job gehen zu wollen? Weil es tut mir leid, du kannst Weltmeister im Zocken sein, du kannst Fatality heißen, ja, und bei Quake alle möglichen Typen wegballern. Es nützt nichts, wenn du keinen geraden Satz formulieren kannst. Ja? Ja. Manchmal habe ich aber den Eindruck, es stört die Leute gar nicht. Ja, dann ist es halt grammatikalisch nicht richtig.
Hauptsache, es steht das Richtige drin, ne?
Ja, man liest ja auch oft im Internet, ach Gott, die Profimagazine, die sind ja alle abhängig von der Industrie. Ich lese doch nur das, was irgendwelche User schreiben. Ja? Das ist doch wirklich aussagekräftig genug. Halte ich für ein Gerücht, ja? Aber die Meinung besteht halt. Deswegen besteht da nicht so ein großer Anspruch auf Qualität zum Teil. Ja, und ja, wenn der Anspruch da ist, dann scheitert es an der Kohle her. Und ich denke mal, oder ich hoffe, dass sich das trotzdem irgendwann bessert. Die Online-Magazine werden nicht durch Bezahlmodelle und durch Abos genug Kohle verdienen, aber ich denke mal, online wird einfach immer wichtiger und immer größer und dann wird man auch wahrscheinlich als Freier wieder das bezahlt bekommen, was man eigentlich auch verdient. Also dass man verdient, was man verdient, quasi.
Genau. Mal
philosophisch zu formulieren.
Vor allem muss man ja auch mal sehen, das ist ja nicht nur, wie anfangs erwähnt, ein Problem der Spielebranche. Also es ist ja tatsächlich überall so, dass dieser Trend zum freien Mitarbeiter geht und die Redaktionen immer weiter zusammenschrumpfen.
Also ganz konkret, ich habe ja in Nürnberg gewohnt, als ich bei Computec gearbeitet habe. Da habe ich einen Kollegen, der ist Sportreporter bei der Nürnberger Zeitung. Und ich habe den halt auch gefragt, ob es irgendwie da Möglichkeiten gäbe, dorthin zu gehen. Der hatte allein schon, glaube ich, 3 Jahre gebraucht, um seine Frau dort unterzubringen. Die stellen auch nicht ein, ja. Und die haben auch mit Auflagen, Einbrüchen zu kämpfen, wobei die ja noch glücklich sind, die Tageszeitungen, weil die ältere Generation ja noch Tageszeitung kauft und liest. Die werden noch ihr blaues Wunder erleben, wenn die alle wegsterben. Das wird also später kommen als bei den Spielezeitschriften. Da kam es logischerweise früher, weil es halt überwiegend von jungen Leuten gelesen wird.
Ja.
Ja. Aber die Tageszeitungen werden sich auch ganz gewaltig umsehen, irgendwann jetzt dann. Da, die werden alle aussterben, die Leser. Und das wird dann auch nicht einfacher für die.
Du hast es ja 12 Jahre bei der PC Action mitgemacht. Ich meine, ihr habt von den Zeitschriften, die ich kenne, hat die PC Action, glaube ich, die meisten Identitätskrisen mitgemacht. Also erst die grüne Phase, wo so sehr wie die PC Games quasi einfach nur eine Schwesterzeitschrift war. Dann kam die weiße Phase mit dem nett aussehenden Mädel vorne drauf. Und dann gegen Schluss diese. Gut, die einen haben es gemocht, die anderen nicht. Ich will es nicht niveaulos nennen, halt diese etwas jugendfreundlicheren Stil. Wie waren da die intern die Auswirkungen? Kannst du darüber ein bisschen erzählen? Also hat es tatsächlich irgendwas gebracht, diese Umstellung, oder ging es einfach nur stracks nach unten?
Naja, also wie du schon gesagt hast, ich kann gut nachvollziehen, wenn jemand sagt, die Action, wie sie damals war, als ich noch mit bei war, kann ich absolut verstehen, wenn jemand sagt, das ist ja Mist, will ich nicht, ist mir zu doof, ist mir zu dämlich. Ja? Aber es gab nun mal auch Leute, und denen das halt zugesagt hat, und es war einfach irgendwo auch aus meiner Sicht da die einzige Möglichkeit, um die Action im Markt zu positionieren.
Es war definitiv komplett anders, also gab kein anderes Magazin auf dem Markt, wo sowas gemacht hat.
Genau, und es kam mir nun mal entgegen, humormäßig, weil ich halt so ein bisschen so drauf bin. Das mag einer niveaulos nennen. Es gibt Menschen, die sagen, ich bin ja so erwachsen, auf so einen pubertären Humor stehe ich nicht. Kann ich auch nachvollziehen, wenn er das so sieht, wenn das als seine Meinung sieht, aber letztendlich finde ich nicht entscheidend, dass wie alt man ist, welchen Humor man mag. Das ist einfach eine Geschmackssache. So. Und Identitätskrisen, ich meine, als die Mädels drauf waren und sich das dann von den Mädels wegentwickelt hat, war es ja keine Identitätskrise, sondern das war eigentlich auch schon eine finanzielle Entscheidung, weil die Mädels, das wissen wir alle, kosten Geld. Ja, und so ist es auch, wenn man mit den Covershootings macht, die kosten Geld. Und da war einfach irgendwann die Überlegung, ja, wenn wir es ohne Mädels machen, verkaufen wir dann plötzlich weniger oder nicht? Mhm. Und dann werden natürlich so Tests gemacht auch, dann gibt's halt in bestimmten Gebieten dann schon mal erste Hefte ohne Mädels, und dann wird halt festgestellt, wir verlieren da nicht sonderlich, beziehungsweise wir verlieren da nur so viel, dass am Ende doch mehr Gewinn überbleibt, weil wir uns das sparen im Prinzip. Also es war ja keine Identitätskrise. Das war halt einfach ja eine Coveränderung, auch aus Kostengründen. Aber wie gesagt, es gab halt gerade bei der Action gab es halt Leute, die haben sie gehasst, und es gab Leute, die haben sie geliebt, und dazwischen gab es nichts. Und es war auch klar, dass wir mit so einem Konzept keine Mörderverkaufszahlen erreichen und irgendwie die GameStar vom Markt putzen, aber das war ja auch überhaupt nicht anvisiert, wozu auch, ja. Also der Konkurrent war ja bei Combotech die PC Games, und mit der wurde das normale, dann halt die normale Schiene gefahren. Wie war die Frage?
Die Frage war im Prinzip, also du hast ja zum einen jetzt schon den Grund genannt, dass es Geld eben doch viele Änderungen, einfach weil es zu viel gekostet hat. Aber die Grundfrage, hat sich in der Zeit, in den 11 Jahren quasi die Auflage konstant nach unten entwickelt? Oder hat man tatsächlich irgendwelche Ausschläge noch nach oben gesehen durch irgendwelche Entscheidungen in dem Aussehen und im Inhalt?
Also ich habe jetzt nicht jeden Monat im Kopf, aber insgesamt hat sich die Auflage, das lässt sich ja auch nachher nachvollziehen, natürlich nach unten entwickelt. Natürlich sage ich deswegen, weil das ja nicht nur bei der PC-Action so war. Das war in den Jahren bei allen Zeitschriften. Also das hat dann bei der Action eben, wie schon erwähnt, nicht daran gelegen, dass die jetzt alle plötzlich doof fanden, sondern ja, weil es einfach im Netz kostenlos ist. Ja. Das ist einfach Fakt.
Also es war ein Trend, den man nicht mehr aufhalten konnte. Also sobald das Internet kritische Maße erreicht hat, war es vorbei.
Ich glaube nicht, dass man es aufhalten konnte, und ich glaube auch nicht, dass man es jetzt noch aufhalten kann. Ich glaube, dass es, dass einige Zeitschriften trotzdem überleben. Da kommt immer das berühmte Beispiel, das Fernsehen hat auch den Radio nicht verdrängt. Aber es wird sich irgendwann mal halt auf einem gewissen Level einpendeln. Und Verkaufszahlen von damals wird es einfach nicht mehr geben. Also ich meine, das muss man sich überlegen. Ich habe jetzt, wie gesagt, die Zahlen nicht im Kopf. Aber wenn man jetzt mal als grobe Maßzahl für die, ich weiß jetzt nicht, vielleicht werde ich dann verklagt. Also ich sage mal, ich sage jetzt einfach mal eine grobe Maßzahl, eine große PC-Zeitschrift wie GameStar oder PC Games, die jetzt bei 100.000 Heften liegt. Ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf, wie gesagt. Wenn man die mit einer Action vergleicht, die zu Hochzeiten 180.000 verkauft hat, also fast das Doppelte von einer PC Games oder einer GameStar, sollte doch klar sein, dass das sich einfach grundsätzlich so entwickelt hat. Dass die Leute einfach mehr ins Internet gehen, ist ja klar. Ich meine, ich merke es ja von mir selber, ich bin ein alter Sack, ja. Ich habe gern irgendwie ein Heft in der Hand, kaufe aber einfach auch grundsätzlich auch in anderen Bereichen nicht mehr so viele Hefte.
Ja.
Und dann gibt es zum Beispiel eine Zeitschrift, die sehr anders ist als die anderen noch, das ist die GI, die ich auch im Abo habe, die ich auch sehr erfrischend finde, weil sie anders ist, wo ich aber auch sagen würde, ich alleine nur mit der GI würde ich mich auch nicht informieren wollen, da fehlt mir einfach wirklich ja die Information, ja, die machen ja auch keine Vorschauen im Normalfall, wenn es nicht eine Jahresvorschau ist,
Also als reine Informationsquelle wäre mir das auch zu wenig. Und die Auflagenzahlen von der GIE sind jetzt ja auch nicht der Brüller. Aber, und das ist auch eine, neben der GameStar würde ich sagen, eine Zeitschrift, die einen sauguten Job macht, auf andere Art und Weise. Und auch die Computerbildspiele macht einen geilen Job. Nicht für die Masse der Hardcore-Spieler, wie man sie so nennt, aber so für die Gelegenheitsleute ist das Ding halt auch nicht schlecht, eben weil es halt einfach so einfach formuliert ist alles. Also das muss man nämlich auch beachten, wenn man da so meckert, was man ja so ganz so gerne hört bei den Hardcore-Spielern. Die machen journalistisch für ihre Zielgruppe auch einen guten Job und haben auch ständig verloren. Ja.
Ja. Ich denke, es wird darauf hinauslaufen, dass die Zeitschriften, die tatsächlich ihre Daseinsberechtigung haben, ihre Nische finden einfach und dann im niedrigen, also wir reden von mehreren 10.000 natürlich immer noch, aber im niedrigen Auflagenbereich dann auch weiterhin ihre Daseinsberechtigung haben werden.
Ja, davon ist auszugehen. Ja, also wer das letztendlich sein wird, naja, mal gucken. Ist spannend.
Jetzt sind wir natürlich komplett vom Thema abgekommen, weil eigentlich hatten wir mit der freiberuflich angefangen gehabt und jetzt sind wir bei einem Thema, was wir eigentlich in Folge 6 schon mit Jörg Langer behandelt hatten, also Print versus Online, wer es noch nicht angehört hat, immer noch aktuell, nur so als Werbehinweis zwischendurch.
Dann leite mich in die richtige Richtung. Leite mich.
Ich bin halt immer noch so niedergeschmettert, dass es im Prinzip darauf hinausläuft. Momentan ist einfach nicht zu holen, weil es online schlecht geht und die Magazine holen sich die Leute, die sie wissen, wo gut sind. Also eben die Veteranen. Und es gibt anscheinend keine Möglichkeit, tatsächlich einfach jetzt, selbst wenn man schon ein bisschen mehr Erfahrung hat, vielleicht 2-3 Jahre schon in der Branche, ist da wirklich überlebensfähig zu sein als Freiberuflicher. Und das finde ich richtig traurig, weil eben der Nachwuchs wird irgendwann fehlen. Das sehe ich kommen. Und ich möchte nicht, so gut du schreibst, Harald, ich möchte nicht ständig überall einen Harald Frenkel lesen. Ich möchte auch mal was Neues mit Blickpunkt.
Wie gesagt, wenn du exorbitant gut bist, dann wirst du auch so deinen Weg machen. Aber mit exorbitant gut meine ich dann halt auch exorbitant gut. Und das ist halt schwierig. Also wenn jemand irgendwie Journalismus machen möchte oder sowas, dann kann ich halt einfach wirklich nur empfehlen, ganz oldschool erstmal ein Studium zu machen. Das muss gar nicht mal Journalismus sein. Das ist im Gegenteil, das wird meistens gar nicht mal so gern gesehen, sondern irgendein Fachstudium. Beispielsweise BWL, auch wenn einem da die Füße vielleicht einschlafen, aber man sollte sich natürlich schon was aussuchen, was einem Spaß macht, ein Fachstudium und dann ein Volontariat zu bekommen bei einer Zeitschrift. Dann kann man immer noch irgendwie in die Unterhaltungsbranche gehen oder in die Unterhaltungselektronikbranche. Aber nach dem Abi einfach mal ein bisschen lustig versuchen, davon zu leben, das kann ich halt nicht empfehlen. Ja, das ist keine gute Idee, glaube ich. Nee.
Ich meine, du machst das jetzt schon als freiberuflich schon ein bisschen länger, du hast auch eine eigene Webseite, Twitter-Account, also vermarktest dich quasi schon selbst, also ist das mit dem BWL-Studium gar nicht so verkehrt. Was machst du da alles? Also wo präsentierst du dich überhaupt?
Also ich habe ja von BWL, ich war zwar auf dem Wirtschaftsgymnasium, aber also überhaupt keine Ahnung von BWL. Ich bin auch nicht der Macher, der Manager, also ich käme jetzt auch nicht auf die Idee, außer es schenkt mir irgendein Millionär Geld, selber ein Projekt aufzuziehen. Also ich bewundere diese Menschen, ja, also die selber da was aufziehen. Ich bin da nicht dieser Machertyp, ich bin da schon eher der Journalist-Schreiber-Typ einfach. Und deswegen ist es echt bescheuert, dass man sich wirklich so vermarkten muss. Also ich habe halt natürlich eine eigene Homepage, wo man sich informieren kann als eventueller Kunde. Das ist, ich erwähne es einfach mal, www.texteschmie.de. Dann habe ich mich bei Twitter natürlich angemeldet und bei Facebook. Ich muss ehrlich sagen, ich bin eben, wie gesagt, ein alter Sack. Ich bin kein Fan von diesem ganzen Zeug. Auch wenn es schön ist, man kann auch mit Leuten von früher, die auch die Action gelesen haben und so, kommunizieren. Da freue ich mich immer wieder, wenn sich irgendjemand bei mir bei Facebook meldet. Ey, früher habe ich gelesen. Freue mich immer wieder, wenn ich solche Leute treffe. Aber im Grunde, also ich habe kein persönliches Antreiben, dass ich mich da irgendwo im Netz verlustieren muss, ausbreiten muss. Aber es ist halt notwendig einfach. Ja, und deswegen mache ich das halt eben, wie gesagt, unter Twitter, Facebook, Xing und die eigene Homepage. Ich weiß gar nicht, ist MySpace noch aktuell? Da fehlt mir nämlich noch ein Account.
Ich glaube, ja. Der Zug ist abgefahren mittlerweile.
Gut, dann wunderbar. Dann bin ich eigentlich bestens aufgestellt jetzt, momentan. Man muss im Gespräch bleiben. Also ich kann auch jetzt nicht irgendwie ein halbes Jahr verschwinden. Das ist alles so schnelllebig. Deswegen sitze ich jetzt in Würzburg, privat bedingt hat sich so ergeben. Auch ein Vorteil letztendlich, weil ja, die Geschehnisse, die haben es eben dann ja so ergeben quasi, dass ich dann mein privates Glück in Würzburg suchen konnte. Und also ich hatte es ja schon vorher gefunden, aber ich konnte mich halt nach Würzburg bewegen. Es ist ganz nett, ich bin halt einfach in die Wohnung meiner Freundin eingezogen. Kein Aufwand, super, alles bestens. Eine Katze umsonst bekommen, die noch da rumläuft, wunderbar. Und jetzt habe ich schon wieder einen Faden verloren. Frag einfach weiter.
Die Textschmiede, hast du die selbst gemacht oder hast du quasi schon Geld in die Hand genommen dann vorab?
Also das heißt
Texteschmiede. Oh, Texteschmiede, ja. Entschuldigung.
Die, ganz wichtig, weil es gibt ein paar Texteschmieden anderer Art. Ja. Nee, das ist auch witzigerweise, das hat auch ein ehemaliger PC-Action-Leser, der hat sich bei mir gemeldet, weil ich hatte ursprünglich wirklich so eine komische Baukasten Do-it-yourself with Stratos Mist-Seite, weil ich ja auch keine Ahnung habe von HTML oder so. Die war echt furchtbar, aber es war halt einfach zweckdienlich. Und dann hat sich irgendwann ein PC-Action-Leser gemeldet und gemeint, Mensch, deine Seite ist ja scheiße. Dachte ich mir, du Penner. Aber recht hat er irgendwie gehabt. Und der meinte dann, er würde sie mir halt irgendwie auch eine neue machen, die man halt einigermaßen angucken kann. Und das ist dann letztendlich gegen ein geringes Entgelt hat er mir die Seite gemacht. Finde ich sehr spitze und wunderbar. Es ist deutlich besser als die Urversion. Die war echt scheiße.
Gehst du jetzt mehr auf die Leute zu oder wirst du mehr angefragt? Wie ist das Verhältnis?
Das ist unterschiedlich. Also es gibt, also man muss, um zu überleben, muss man sich aufdrängen. Man muss, also man kann auch nicht darauf warten, irgendwelche Aufträge so zu bekommen, weil es ist sehr dringlich zu empfehlen, eigene Ideen zu haben. Wenn du dich dann meldest und sagst, pass auf, ich habe folgende Idee, könnte ich doch für euch machen, dann erhöht es deine Chancen ungemein. Weil es ist schwierig, Themen zu finden. Neue finden sich ja fast sowieso nie. Man muss ja irgendwie immer nur ein bisschen einen neuen Dreh finden. Und da sind die dankbar, wenn von außen Ideen kommen. Und dann gibt's auch Kunden, sage ich, die auf mich zukommen und sagen, hättest du da Bock drauf oder da Bock drauf? Also es ist so 50-50 vielleicht. Ja? Also es ist wirklich unterschiedlich. Wobei, ja, was mir wichtig ist, ich bin schon froh auch darüber, wenn sich jemand bei mir meldet, weil das Menschen sind, die fleißig sind, die was mit ihrer Arbeit oder mit ihrem Heft oder ihrer Online-Seite, die da was erreichen wollen. Wo ich halt das Gefühl habe, da steckt Herzblut dahinter. Das ist mir halt echt wichtig, dass ich Menschen habe, also Auftraggeber habe, die ihr Produkt geil finden und das halt voranbringen wollen. Es gibt halt einfach auch, oder es gab auch Kunden, da war es eben anders. Da hat man einfach so den Eindruck gehabt, ja, die müssen irgendwie ihre Seite füllen, ihre Seiten füllen. Irgendwie und die Arbeit, die man abliefert, ist denen gar nichts wert. Also ich finde da schon wichtig, dass Leute da mit Herzblut dabei sind. Für die mache ich gern was. Und wenn ich merke, dass sie professionell arbeiten, dann mache ich gern was für die. Und dann ist es halt auch manchmal, wenn das Honorar nicht so üppig ausfällt, dann sagt man halt, das machst du halt einfach, weil es Spaß macht und weil du das Projekt gut findest.
Gehst du dann den ganzen Tag durchs Internet und suchst ein Thema?
Nee, ich surf jeden Tag diverse Seiten ab. Ich lese sehr viele News und alles Mögliche. Ich habe einen deutlich größeren Überblick, als ich als Festangestellter hatte. Da waren halt die Aufgaben halt auch anders, wie gesagt. Da musste ich viele, ja, ich habe als leitender Redakteur bei der PC Action ja die ganzen Texte, alle Texte gelesen. Habe dann mich mit den Volontären befasst und denen in den Hintern getreten, wenn sie mir auf den Sack gegangen sind, weil sie den Fehler zum dritten Mal gemacht haben. Hat auch Spaß gemacht, so mit jungen Leuten zu arbeiten. Und jetzt ist es halt anders. Jetzt bin ich halt ständig auf der Suche. Ich surf so jeden Tag etliche Seiten ab und dann wird halt einfach erstmal wild gebookmarkt, weil ich zum Glück, das muss ich auch sagen, so gut beschäftigt bin, dass ich nicht irgendwas von heute auf morgen irgendwie machen kann, sondern schon ein bisschen Vorlauf habe. Und dann, ja, dann habe ich so eine riesen Bookmark-Liste und falls ich dann irgendwann mal gerade nicht weiß, was ich tun soll, was eigentlich irgendwie, naja, vielleicht an einem Tag im Jahr vorkommt, dann habe ich halt so ein bisschen ein Sammelsurium und dann mache ich dann halt irgendwie Vorschläge. Es gibt auch Geschichten, die ich einfach selber mache, weil ich sie cool finde und die dann quasi schon fertig sind, die ich dann einfach anbiete und sage, da, ich habe dieses Interview oder diese Story, schau mal an, möchtest du es haben? Falls ja, prima, falls nein, gehe ich zum nächsten und biete halt dem nächsten an. Also es gibt auch schon Geschichten, die komplett fertig gemacht sind. Das ist halt auch was, man braucht natürlich ein bisschen Erfahrung, um zu wissen, was die Leute oder was die Seiten haben wollen. Also das ist halt auch so ein Punkt, wenn du die Erfahrung nicht hast, dann kann es natürlich sein, dass du für Papierkorb arbeitest, ne? Weil du kannst die Story total geil finden und den 4, 5 Chefredakteuren, die du es anbietest, denen fällt vor Langeweile das Essen aus dem Gesicht. Also die Erfahrung ist da schon ganz gut. Ja. Es gibt aber auch Leute, die können das nach 1, 2 Jahren schon ganz gut einschätzen. Es gibt auch Leute, die können es nach 20 Jahren immer noch nicht einschätzen. Gibt's auch.
Insofern. Wie sieht denn dein Tag aus? Also hast einen 8-Stunden-Tag hast du wahrscheinlich schon nicht mehr. Also wird wahrscheinlich schon eher so 12, 14 gehen, oder? Durchschnittlich.
Also ich habe im Prinzip eine 6-Tage-Woche, muss man sagen. Das ist ein Nachteil vom freien Berufsdasein. Der zweite ist, du hast natürlich keinen Urlaub, keinen bezahlten. Also ich mache eigentlich richtig Urlaub, mache ich wirklich nur eine Woche im Jahr. Und da verdiene ich natürlich nichts. Und und dann der Vorteil ist, man kann sich's halt einteilen. Ja? Also ich bin ein Nachtschreiber. Und zwar nicht in dem Sinn, wie es die meisten Kollegen machen. Also die meisten machen so, die hocken sich irgendwann abends hin. Um 18 Uhr fangen an, weil es bis tags drauf fertig sein muss, fangen an zu schreiben und schreiben dann bis 12, 1, 2 Uhr nachts oder so. Ich bin ganz komisch. Ich glaube, ich bin der Einzige auf der ganzen Welt, der das so macht. Ich stehe dann oft um 1 Uhr auf. Also das heißt, ich schlafe ganz normal, stehe um 1, 2 oder 3 auf, spätestens um 3 und schreibe dann quasi früh morgens. Weil ich festgestellt habe, dass mein Biorhythmus so tickt. Dass ich am besten denken kann, auch wenn es manche PC-Action-Hasser nicht glauben. Ich kann sogar denken. Da kann ich am besten denken in der Zeit. Und dann das Körperliche, wenn ich dann zum Sport gehe, man versucht ja nicht irgendwie auseinanderzugehen und irgendwann 300 Kilo zu wiegen in dem Job. Das mache ich dann halt so gegen Mittag meistens. Da habe ich dann den Artikel meistens dann irgendwann fertig. Und nachmittags ist dann wiederum meistens Recherche. Rumsuchen, telefonieren, neue Geschichten anleiern. Also sprich, früh, ganz sehr, sehr früh, wenn die Bäcker aufstehen, schreibe ich. Dann gehe ich zu meinem Sport, gehe vielleicht was einkaufen, weil ich ja quasi der Hausmann bin. Ich bin ja allein hier mit der dicken Katze. Gehe ich dann einkaufen nach dem Sport und dann nachmittags ist dann eher mehr so Recherche. Oder wenn ich irgendwas teste, dann halt spielen, das ist dann auch mehr so nachmittags. Da muss man ja meistens auch nicht so viel denken, weil Adventures mache ich ja nicht. Hm?
Du suchst ja nur die Spiele raus, wo die Hauptfiguren die gleichen Frisuren haben wie du.
Das ist schwierig. Das sind nicht so viele. Es sind zwar die besten Spiele gerade, zufälligerweise, komischerweise, haben die gut erkannt, aber es sind nicht alle. Nee, ich mag halt Adventures, da kann ich nichts mit anfangen. Das wäre auch dem Leser gegenüber unfair, wenn ich einen Adventure-Test machen würde. Ja, das wäre unfair. Und Strategie, da mache ich halt, was habe ich denn gespielt? Ganz früher, das Master of Magic ist immer noch mein All-Time-Favorite als Rundenstrategie. Und ansonsten dann das Age of Wonders, das war ja quasi das Gleiche, nur in neu. Und dann mache ich halt mal so lustige Geschichten wie StarCraft für Doofies. Weil es mich halt interessiert, wenn ein richtig gutes Strategiespiel rauskommt. Aber testen, das wäre nicht fair, weil da habe ich zu wenig am Hut mit. Und ja, Adventures ganz schlimm. Ja. Komme ich aus dem ersten, also ich erinnere mich nur an das. Es gab ein Adventure, wenn ich jetzt einfach mal blöd rumlabern darf. Adventure für den Commodore 64. Das hieß irgendwie Hulk. Also es ging um den unglaublichen Hulk. Ich weiß nicht, ob es der Hulk, The Hulk, keine Ahnung, irgendwie so hieß. Und das habe ich halt gespielt, weil ich Superhelden cool finde. Und da bin ich halt leider aus dem ersten Bild nicht rausgekommen. Und das war so ein Trauma, das konnte ich nie wieder ablegen. Ne? Ich habe im Nachhinein weiß ich, was man tun muss. Man hockt am Anfang im ersten Bild auf einem Stuhl als Bruce Banner und ist gefesselt. Und man kann ja nicht nach Westen, nach Osten, nach Süden, was man sonst immer so eingegeben hat, N, S. Man kann sich nicht bewegen, man kann gar nichts machen und ich hab nicht gewusst, was ich machen soll. Lange Rede, kurzer Sinn, man musste sich auf die Lippe beißen, damit man wütend wird und dann verwandelt man sich in Hulk. Also falls jemand das Spiel spielt und am ersten Bild hängen bleibt, auf die Lippe beißen, Bit, Lip, und dann kommt man ins zweite Bild, vielleicht.
Klingt doch logisch.
Ja, aber dann wäre spätestens im zweiten Bild wieder hängen geblieben. Deswegen lasse ich die Scheiße.
Das Spiel könnt ihr, liebe Hörer, auch im Browser spielen und stammt von Adventure International 1984.
Olla Streber, 84 hatte ich auch im Kopf. Ja, aber sicher wäre ich mir jetzt nicht gewesen.
Ja, Atari, C64, ZX Spectrum und später gab es auch eine DOS-Umsetzung.
Ah ja, alles klar.
Und hieß The Hulk einfach.
The Hulk, siehste? Wusste ich doch. Aber das hat mich echt vernichtet. Das war adventure-mäßig der Tod für mich.
Gut, gibt's zum Thema noch irgendwas zu sagen? Fällt dir noch irgendwas ein?
Ich muss nochmal ausdrücklich betonen, es ist ja nicht furchtbar grausam, wenn man nur als freier Journalist sein Geld verdienen darf. Das ist ja ein Privileg. Und dessen bin ich mir auch immer bewusst. Das werde ich auch nicht vergessen. Ne? Aber falls jemand eine tolle Festanstellung hat, Fragen kann er ja mal, ne? Sollte nur nicht so weit weg sein. Und dann wird's schwierig.
Die meisten sitzen in München. Die
ja, München ist deswegen für mich keine Option, weil ich bin ein Dorfkind, ich bin ein Landei. Das ist das eine, was dagegen spricht. Ich verirre mich überall. Also außer in meiner Hosentasche, sage ich immer. Und München ist halt einfach zu teuer. Also das ist vom Unterhalt so teuer, da müsste ich ja das Doppelte verdienen und das kann man vergessen. Deswegen ist München leider nicht akzeptabel. Das ist kein Thema. Nee.
Also, fassen wir zusammen. Jeder draußen, die jetzt unbedingt Spielredakteur werden wollen, lasst es einfach sein. Lasst Harald seine Arbeit, damit er noch sein Geld verdient. Und probiert es in 5 bis 10 Jahren wieder, wenn dann online hoffentlich auf dem aufsteigenden Ast ist.
Du kleines, fieses Schweinchen. Jetzt kommt es so rüber, als ob ich das nur sage, dass ich keine Konkurrenz bekomme. Ich war, das betone ich ausdrücklich, ich war mal katholisch, das heißt, ich lüge nicht. Das ist wirklich die Wahrheit. Ich erzähle keinen Scheiß, ausnahmsweise in dem Fall.
Es war ja auch nur ein Spaß.
Das mag ja sein, aber das muss man den Zuhörern schon sagen, weil hinter so einer Aussage, einer akustischen Aussage, kann man ja kein Smiley setzen. Und Smileys sind ja heutzutage das Muss, damit man überhaupt noch eine ironische Aussage erkennt, ne?
Womit wir wieder beim Problem sind, dass die Sprache im Internet auf dem absteigenden Ast ist.
Genau. Alles verfällt ins Neandertal. Ganz grausam. Oh Gott, ich rede wie mein Vater. Ich glaube, wir sollten aufhören. Früher war alles besser, ne?
Genau. Genau. Und mit dieser Erkenntnis bedanke ich mich für das Gespräch, Harald.
Ich danke ebenfalls für die Gelegenheit. War sehr nett.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Podcast-Folge angelangt. Ich hoffe, es war informativ und interessant. Und wir hören uns nächstes Jahr wieder. Bis dahin. Viel Spaß in den Ferien und viel Zeit zum Zocken.